Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und bin ganz Ohr nach Trondheim und von dort aus Mittelnorwegen an einem Fjord ist uns die Kinderpsychologin Katrin Glatz-Brubak zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank.
Frau Brubak, wird es bei Ihnen derzeit noch nachts ein bisschen dunkel oder scheint die Sonne schon durch?
Die Sonne geht zwar in Trondheim für ein paar Stunden nachts runter, aber es ist die ganze Nacht hell. Also man kann draußen sitzen, man kann noch alles draußen machen, als wenn es Tag wäre. Es ist einfach fantastisch.
Dicke Vorhänge vor den Fenstern und kurze Nächte.
Ja, so ist es.
Sie sind Deutsch-Norwegerin und haben eigentlich fast ihr ganzes Leben in Trondheim verbracht, sind nie länger weggezogen in andere Städte. Was ist an Trondheim so schön?
Trondheim ist ja für Norwegen eine relativ große Stadt, eben die drittgrößte, aber für Deutsch klein, es sind nur 200.000 Einwohner. Aber es hat eine große Uni, viel Leben, hier ist viel los, aber gleichzeitig klein genug, dass man den Überblick behält und ist noch viel, sehr viel Natur direkt an der Stadtgrenze dran. Also das schätze ich sehr.
Mhm. Wenn Katrin Brubak in den letzten Jahren weg gewesen ist von Trondheim, dann war sie sehr weit weg in einer völlig anderen, in einer bedrückenden Welt. Sie hat nämlich über Jahre von 2015 bis 2023 im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos versucht, den Menschen dort zu helfen, vor allem den Kindern. Als Psychologin und Traumatherapeutin hatte sie dort jede Menge zu tun und davon wird sie uns erzählen. Es wird also keine ganz leichte Stunde heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Manchmal für ein paar Wochen, manchmal auch für ein paar Monate und insgesamt in den letzten 8 Jahren 12-mal war die Kinderpsychologin Katrin Brubak im griechischen Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos, um den Kindern dort zu helfen, so gut bzw. so schlecht das eben ging und geht. Jetzt hat sie ihre Erfahrungen dort aufgeschrieben, gemeinsam mit der Journalistin Gurukulset Mirake Oss. Und wenn man liest in Inside Moria, dann musste ich schon schwer schlucken. Bis zu 20.000 Menschen lebten zeitweilig in einem Flüchtlingslager, das für 3.000 gedacht war, in wirklich katastrophalen Zuständen, eigentlich schlichtem Chaos. Moria brannte im September 2020 ab, nicht weit davon entfernt, wurde dann ein neues Lager gebaut. Auch dort war Katrin Brubak 2015 zum ersten Mal. Wie kam es dort dazu, Frau Brubak?
Das war ganz, ganz zufällig. Lesbos ist eine wunderschöne Insel mit schönen Stränden und Cafés, wie wir das aus Griechenland kennen, aber auch Berge, wo man wandern kann. Und da hatten wir eine Tagung verlegt mit anderen Traumakollegen. Wir sollten natürlich fachlich Sachen besprechen, aber auch entspannen können und Wein trinken können und schöne Abende genießen. Aber als wir dann ankamen, da hat es eben angefangen, dass so viele Menschen, hauptsächlich Flüchtlinge aus Syrien, die zu dieser Insel gekommen sind, bis zu 10.000 Menschen am Tag. Ich habe Menschen getroffen, alte Großmütter, die mit ihren Enkeln über 60 Kilometer zu Fuß gehen mussten in der Hitze, um ins Lager zu kommen. Man durfte sie nicht ins Auto mitnehmen und transportieren. Es war warm, bis zu 40 Grad im Schatten. Leute hatten kein Wasser. Sie hatten nichts mit, außer dem, was sie gerade so anhatten. Da kam mir eben die Not so nahe, dass ich nicht mehr wegschauen konnte.
Sie waren am Anfang einfach Helferin. Sie wollten einfach helfen.
Ja, am Anfang war die Arbeit einfach, Füße zu pflastern oder Menschen aus dem Wasser zu holen, damit sie nicht ertrinken, trockene Klamotten verteilen, ein bisschen trösten, schwangere Frauen zum Arzt zu fahren. Ganz, ganz einfache Sachen. Aber notwendig.
Ihre Aufmerksamkeit galt in all den Jahren besonders den Kindern. Wie lebten die dort im Lager?
Ja, das Lager ist also wirklich kein Ort für Kinder. Alle diese Kinder, die nach Lesbos kommen oder nach Moria, sind ja traumatisiert. Sie haben schon im Heimatland oft Krieg oder kriegsähnliche Erfahrungen. Und auch auf der Flucht waren sie oft Traumatas ausgesetzt. Das heißt Gewalt von Schleppern oder für viele, viele Mädchen haben auch erlebt, dass sie vergewaltigt wurden oder sie wurden Zeugen, dass ihre Eltern geschlagen wurden oder vergewaltigt wurden. Also sie haben schon viele schlimme Erlebnisse mit sich und bräuchten eigentlich jetzt das Gefühl der Geborgenheit, dass sie jetzt endlich sicher sind, dass sie entspannen können. Mhm. In Moria aber, besonders in Moria 1 waren es wahnsinnig viele Konflikte. Es war eng, bis zu 20.000 Menschen, wie Sie gesagt haben. Aber das Lager ist ja für 3.000 Menschen gebaut.
Ich habe mal gehört, Platz für Familie im Zelt 2 mal 2,5 Meter. Das ist ungefähr die Größe eines Doppelbetts.
Das muss man sich mal vorstellen. Da soll gelebt werden, da soll geliebt werden, da sollen Geschwister sich zanken, da soll Essen gekocht werden. Da passiert eben alles. Und da, dass man sich da auf den Keks geht, das ist ja gar nicht komisch. Mhm. Und noch dazu dieses ewige Warten. Denn als es am schlimmsten war in Moria 1, war eben die Wartezeit, um überhaupt ein Asylinterview zu bekommen, bis zu 1,5 Jahre. Also man kommt an, man wartet 1,5 Jahre, ohne überhaupt den Asylantrag zu stellen. Und dann erst fängt der Prozess an. Also Kinder lebten hier 3, 4 Jahre und keinen Schulgang. Sie mussten, um Essen zu kriegen, bis zu 12 Stunden am Tag Schlange stehen. Duschen waren zu wenige und auch viele wagten sich auch nicht hin, weil da eben auch öfter Übergriffe passiert sind. Mhm. Kinder waren Zeugen, wie Messerstechereien passiert sind abends. Also lebten in der konstanten Feucht und hatten im Tag eigentlich überhaupt keinen Inhalt, indem dass sie nur rumgehangen sind.
Sie sind Kinderpsychologin, keine Politikerin. Und dass Sie aus dieser Perspektive schreiben, ist für mich eine Stärke dieses Buchs. Und gleich im Vorwort heißt es, Sie seien nicht automatisch dafür, dass alle Asylanträge genehmigt werden müssten. Aber in Moria sei eben auch ein Symbol für den Umgang mit Flüchtlingen. Und Ihr Blick, Frau Brubeck, gilt denen, die schlicht da sind. Und die da waren. Mhm. Und für diese Menschen prangern Sie die Zustände dort an. Viele Kinder dort seien traumatisiert gewesen, haben sie uns gesagt. Wie verhielten sich diese Kinder? Woran machte sich das bemerkbar? Wie haben die sich ausgedrückt? Ich meine, ein Kind, das den ganzen Tag nichts zu tun hat, wie haben sie das gemerkt? Wie haben die sich verhalten?
Sehr, sehr viele Kinder und auch deren Eltern haben eben erzählt, dass die Probleme, die sie eventuell im Voraus hatten, wurden durch die Bedingungen in Moria verstärkt. Und ich habe kleine Kinder, so klein wie 2, 3 Jahre alt, die angefangen haben, sich zu beißen, bis sie bluten, ihre Haare rauszureißen, den Kopf gegen den Boden zu knallen, eben irgendwie diese extreme innere Unruhe irgendwie rauszukriegen. Und manche haben auch den Erwachsenen nachgemacht, indem dass sie sich auch angefangen haben zu prügeln. Ein 5-Jähriger, der zu mir in die Klinik kam, der war Zeuge gewesen wegen einer Messerstecherei in der Warteschlange fürs Essen. Und der hat sich jetzt auch ein Messer gefunden, um sich zu verteidigen, weil er einfach Angst hatte, das könnte ihm jetzt passieren. Mhm. Und das war eigentlich die eine so Extreme. Die anderen Kinder, die gingen dann in die andere Richtung und wurden total apathisch. Das heißt, sie wollten nicht mehr aus dem Zelt raus. Sie haben nur in einer Ecke gesessen und eigentlich auch nichts gesagt, nicht mehr gespielt. Und wenn Kinder nicht mehr spielen, dann entwickeln sie sich auch nicht. Denn das Spielen ist eben so die Sprache des Kindes, wo sie lernen, wie man mit anderen umgeht, wie man neue Fähigkeiten lernt, rein motorisch auch, wie man Probleme löst, Sprache wird durch Spielen entwickelt. Also wenn Kinder nicht mehr spielen und nicht mehr in Bewegung sind, dann stoppt auch deren ganze Entwicklung. Ich wünschte ich hätte eine eigene Diagnose für diese Kinder, und das wäre einfach Moria.
Sie haben in einer Krankenstation gearbeitet, wenn ich es richtig weiß, in der Nähe dieses Lagers. Da gab es wohl etwas, was es in diesem ganzen Lager sonst nirgends gab, nämlich einen Moment der Stille oder der Ruhe. Mhm. Kein Krach.
Nee, es ist, wenn 20.000 Menschen auf ein Gebiet lebt, wo eigentlich nur 3.000 Menschen leben sollen, ist natürlich andauernd Krach, Rufen. Man kriegt nie irgendwie die Ruhe und man fühlt sich ja im Zelt auch nicht sicher. Man kann irgendwie die Tür nicht schließen und wissen, hier ist mein Zuhause, wo ich mich sicher fühlen kann. Denn durch ein Zelt kann sich jederzeit jemanden durchschneiden oder brechen. Und das ist es ja eben, die Kinder, die da leben, die waren ja zum Teil krank, weil sie dort lebten. Und am liebsten würde ich sie ja alle rausnehmen. Und ich meine ja, dass auch Europa eben Bedingungen angeboten hat und zum Teil immer noch anbietet, die Kinder krank macht. Und das ja ist eigentlich total unakzeptabel.
Katrin Brubak hat als Kinderpsychologin über Jahre im Flüchtlingslager Moria zu helfen versucht und berichtet davon in einem Buch, für das man Nerven braucht, wenn man von 8-Jährigen liest, die nicht mehr leben wollen. Ärzte ohne Grenzen berichtet von rund 50 Fällen, wo Kinder sich im Flüchtlingslager tatsächlich das Leben genommen haben. Frau Brubak, wie tröstet man ein Kind, das nicht mehr will?
Man versucht doch die Hoffnung irgendwie an der Hoffnung festzuhalten. Manchmal war die einzige Hoffnung oder das Einzige, was wir wussten, war, dass keiner in Moria für ewig bleibt. Also es wird ein anderes Leben geben. Wir wissen nicht immer, wie es wird oder wo es weitergelebt werden kann, aber keiner bleibt in Moria für immer. Und was ich dann oft gemacht habe, um diese Kinder zu helfen, ist, dass wir uns ein bisschen so weggeträumt haben. Wir haben geträumt, wovon oder wie das Leben werden soll, was sie für Berufe haben wollen. Und sehr, sehr viele von diesen Kindern haben eine Solidarität, die mich immer sehr gerührt hat. Wenn wir von künftigen Berufe gesprochen haben, wollten sie oft Lehrer werden, weil sie selber lange nicht jetzt zur Schule gehen konnten als Flüchtlingskinder. Oder sie wollten Ärzte werden, damit sie bessere gesundheitliche Pflege anbieten konnten. Und ein Junge, der war auch total verzweifelt. Er hat keinen Sinn mehr gesehen, dieses Leben weiterzuleben. Aber als ich dann gefragt habe, wovon er träumt, hat er nach und nach gesagt, er wollte Ingenieur werden, weil er bessere Häuser für Flüchtlingskinder bauen wollte. Und tatsächlich haben wir dann geschafft, ein paar Planken zusammenzufinden, eine Plane. Und er konnte dann so ein kleines Anbau an das Familienzelt bauen, wo er eben auch stolz sein konnte, was er gebaut hatte. Er konnte es mir zeigen, ich durfte reinkommen. Und so haben wir eben versucht, so ein bisschen Leben wieder zum Leben zurückzufinden.
Das ist ja immer wieder erstaunlich, was Menschen aushalten, wenn sie irgendeine Hoffnung haben. Und es gibt tatsächlich in dem Buch auch Fotos von Kindern, die spielen im Matsch, im Dreck, und die lachen. Also Hoffnung haben sie auch erlebt, aber es ist natürlich spärlich in so einem Lager. Ich habe mich gefragt, Frau Brubak, es gibt ja unterschiedliche Kulturen und auch unterschiedliche Tabus. Die Kinder von Moria kamen vor allen Dingen aus Syrien, aus Afghanistan. Da geht man vielleicht nicht zur Psychologin. Wie sind Sie das ganz praktisch angegangen? Wie beginnt so ein Angebot? Ich kümmere mich mal ein bisschen um dich. Wie geht das los? Im Spiel, wortlos? Wie haben Sie das begonnen, so ein Zusammensein?
Also die Kinder kamen oft zu uns, weil deren Eltern sich Sorge gemacht haben. Sie haben gemerkt, dass die Kinder sich geändert haben. Entweder sie haben aufgehört zu spielen oder sie wurden plötzlich aggressiv oder haben sich selbst geschädigt, was sie früher nicht getan haben, und kamen dann zu uns, haben erstmals gefragt, ob sie zum Arzt konnten. Und der Arzt hat dann eben gesagt, naja, sie müssen zu dieser komischen Frau, diese Psychologin. Ich rede aber nicht dann, ich versuche zu erklären, was ich mache, aber ich rede eher da so darüber, dass ich eben, dass wir zusammen versuchen, dass es ihnen ein bisschen besser geht. Es sind dann eben nicht so viele psychologische Fachausdrücke und wir reden ein bisschen mehr so alltäglich drüber, dass eben viele Kinder nicht mehr schlafen können oder Bettnässen oder dass sie sich eben selber schädigen, weil sie so unruhig sind. Ich habe immer einen Dolmetscher dabei, weil ich leider nicht alle Sprachen kann.
Aber es gibt ja auch die Hände, die Füße, die Stimme, das Singen, eben, das Spielen.
Das ist es eben. Und dadurch können wir dann kommunizieren. Und besonders diese Kinder die Möglichkeit zu geben, für eine Weile eine Geborgenheit zu fühlen und diese Ruhe zu empfinden, die wir in unserer Klinik haben, aber auch wieder spielen zu können, ohne sich zu fürchten. Und durch Spielen können wir kommunizieren, wir können lernen, die Kinder können ausdrücken, wie es ihnen geht.
Sie unterbrechen Ihr Buch immer wieder mit so kleinen, ich sag mal, Fachexkursen darüber, wie zum Beispiel sich das Gehirn von Kindern entwickelt, wie ein Kind reift und was es braucht, um voranzukommen. Und diese wartenden Kinder in Flüchtlingslagern überall auf der Welt, ist das eine verlorene Generation?
Ich muss ja dran glauben, dass Therapie und psychologische Hilfe helfen kann. Aber es fügt Kindern Schaden hinzu, die unnötig wären, wenn sie nicht so lange in diesen Lagern warten müssten, ohne irgendeinen Inhalt, ohne irgendeine Bildung, irgendeine Aktivität. Dann gibt das Entwicklungsschäden, was sie sehr, sehr lange prägen werden. Und die Parodie oder das Komische dabei ist ja natürlich, das ist jetzt gewollte Politik, dass Kinder in diesen Lagern so leben müssen, ist eine direkte Folge von politischen Entschlüssen. Also wir wollen es so oder Europa will es so. Aber ungefähr 2/3 dieser Kinder werden später eine Aufenthaltsgenehmigung kriegen und werden zu meinen Nachbarn, ihre Nachbarn, wo auch immer sie landen. Und wir müssen dann noch extra dann helfen, um diesen Schaden irgendwie zu büßen. Also wir fügen erst Schaden hinzu und dann müssen wir reparieren. Das macht doch keinen Sinn.
Moria ist 2020 abgebrannt. Dann hat man ganz in der Nähe ein neues Lager gebaut. Hat das Veränderungen, Verbesserungen gebracht? Und wie ist es im Moment?
Ja, das neue Lager sollte ja ein temporäres Lager sein und das hat es auch sehr, sehr lange geprägt. Erst nach 3 Jahren wurden die Bedingungen so einigermaßen. Und jetzt auf der Oberfläche sieht es besser aus, indem dass die meisten jetzt in Wohncontainer wohnen. Man hat Sanitäranlagen aufgebaut, aber jetzt den ganzen Winter durch war es 3 Monate lang kein warmes Wasser und auf Lesbos ist es überraschend kalt im Winter. Das heißt, solch die kalten Wintermonate konnte man sich nicht warm waschen oder duschen. Oft ist das Licht weg, sodass Frauen sich immer noch fürchten, zur Toilette zu gehen, wenn es dunkel geworden ist. Und es gibt zwar einen Versuch, ein bisschen Kinderaktivität da zu haben, aber es ist der Kindergarten, der was von den Behörden angeboten wird, sind für 15 Kinder. Und das heißt, die ungefähr 1500 anderen Kinder haben eine Rutsche und eine Kletterwand. Und das war's dann.
Es ist nicht so ganz einfach, von Kindern, die nicht mehr leben wollen, umzuschalten auf den Lebensweg unseres Gastes Katrin Glatz-Brubak. Aber wir wollen Sie natürlich auch ein wenig kennenlernen in unserer Sendung, auch um besser nachvollziehen zu können, warum Sie sich als Kinderpsychologin immer wieder aufgemacht hat nach Lesbos, auf die griechische Insel, die einmal bloß eine Ferieninsel war und dann unrühmlich berühmt wurde durch das Flüchtlingslager Moria, später Karapete. Frau Brubak, Sie haben selbst eine Familie, Sie haben selbst 2 Kinder. Wie fanden die denn Ihr Engagement?
Ich glaube, Sie verstehen schon, warum ich das mache und dass ich es einfach nicht sein lassen kann. aber irgendwann hat mein Sohn gesagt, ja, du brauchst ja nicht die ganze Zeit davon zu sprechen. Also er hat es irgendwann mal, ja, sie müssen ja auch ihr eigenes Leben leben dürfen und unbesorgt Jugendliche sein zu dürfen. Aber sie stehen sehr zu meiner selbstgewählten Aufgabe und ich habe auch Gott sei Dank einen Mann, der mich sehr unterstützt. Und dadurch sind ja diese Reisen dann auch möglich, weil jemand eben zu Hause bleibt.
Sie arbeiten ja auch zu Hause in Ihrem Beruf als Kinderpsychologin. Und klar, auch in Trondheim gibt es Kinder, die therapeutische Hilfe brauchen, Familiendramen, ungute Verhältnisse gibt's überall. Aber wenn Sie da mit den Sorgen in Norwegen konfrontiert sind, ist das womöglich auch wieder eine Art Kulturschock, wenn Sie gerade aus Moria kommen. Sie waren bis zu 4,5 Monate am Stück dort.
Mm. Ja, der Übergang ist manchmal nicht so einfach. Ich habe aber langsam gelernt, dass die ersten Patienten, die ich dann hier zu Hause habe, nachdem ich zurückgekommen bin, sind oft Flüchtlinge, Traumatisierte, also dass die Geschichten sich so ein bisschen ähneln und dass eben so der Übergang mir das ein bisschen, oder ich mache es mir so ein bisschen leichter, um es so zu sagen.
Mhm. Wie stärken Sie sich selbst? Ich meine, das sind doch Stimmenbilder, Schicksale, die kriegt man nicht aus dem Kopf, selbst wenn man natürlich als Psychologin gewohnt ist, ein bisschen professionellen Abstand zu halten. Wie stärken Sie sich selbst?
Ich werde gestärkt durch Engagement. Dass andere Menschen eben nicht wegschauen, sondern zuhören wollen oder sich mit engagieren. Oder wenn ich wieder runterreise, dass Menschen mich kontaktieren und sagen, oh, ich möchte helfen, kann ich entweder Socken stricken im Winter oder Klamotten herschenken oder ob sie mir Geld mitschicken können. Also dieses Engagement und diese Wärme, die ich immer wieder von Menschen spüre, das ist, was mich stärkt und warum ich auch immer weitermache, weil ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die eben direkt helfen möchte, aber auch, dass jetzt, wie wir Menschen auf der Flucht ändern möchten. Und es gibt mir immer wieder Kraft.
Was herschenken? Zeit und Kraft, was herschenken. Schöne Formulierung, danke dafür. Sie sind Deutsch-Norwegerin und Sie sind auch in Trondheim aufgewachsen. Wie war denn Ihre eigene Kindheit?
Natürlich in vielem sehr, sehr privilegiert, weil ich eben in Norwegen geboren bin, von Eltern mit vielen Ressourcen. Ich konnte eine Ausbildung haben. Aber ich bin auch ein Scheidungskind und habe auch erlebt, dass es nicht immer leicht ist. Der Konflikt war ziemlich hoch zwischen meinen Eltern. Und ich glaube, zum Teil deswegen bin ich auch Kinderpsychologin geworden, weil ich eben spüren kann, ich kann jetzt nicht nachempfinden, wie es ist, ein Flüchtlingskind zu sein, aber zu wissen, dass die Welt manchmal für ein Kind unsicher sein kann oder dass man sich fürchten kann, weil man nicht so richtig weiß, wie die Zukunft wird, das kann ich irgendwie nachvollziehen.
Darauf gezielt hingesteuert, auf diesen Beruf? Ich meine, es ist ja doch, wenn man aus einer schwierigen Familie selber kommt, will man vielleicht helfen, aber Kinderpsychologin, sich so direkt drauf zu fokussieren, ist ja doch noch was anderes.
Ich glaube nicht, dass das bewusst war, aber wahrscheinlich war es doch irgendwie ein Teil meines Beschlusses. Eigentlich wollte ich Schauspielerin werden, aber ich habe nicht das Talent leider, aber als Kinderpsychologin kann ich das Spielerische, das Fantasievolle noch beibehalten und das mag ich sehr gern.
Das Spiel als therapeutische Hilfe, das ist überhaupt was man für Kinder gar nicht hoch genug schätzen kann, das Spielen. Und in Moria konnten das manche Kinder nicht mehr. Kann man das wieder lernen?
Das kann man, Gott sei Dank. Und es geht ja darum, dass Kinder wieder Hoffnung fassen, dass sie sich sicher genug fühlen. Wenn Kinder sehr viel Angst haben, sehr angespannt sind und nie das Gefühl haben, dass sie sich nicht über die Schulter gucken müssen, dann vergeht das Spielen. Aber durch ihnen wieder diese, ich nenne das wie so eine kleine Hülle von Sicherheit, die wir ihnen so pausenweise geben konnten durch unsere Therapie, durch unsere Klinik, können Kinder wieder spielen. Sie wollen ja spielen. Wir müssen nur als Erwachsene eben die Bedingungen zurechtlegen.
Frau Boback, soziales Engagement, haben Sie das von klein auf gelernt oder kam das auf Lesbos sozusagen über Sie?
Nein, das habe ich von zu Hause gelernt. Die Tür war bei uns immer offen. Manchmal kam meine Mutter nach Hause und hat gesagt, oh, ich habe diese Menschen auf der Straße getroffen. Sie wussten nicht, wo sie heute Nacht schlafen. Also schlafen sie bei uns. Immer sehr offen. Ich habe auch einen Bruder, der aus Vietnam adoptiert ist. Und so hat meine Familie auch soziales Engagement gezeigt. Also das ist schon tief in mir.
Also schon von klein auf an gewusst, die Welt ist nicht überall so schön wie in Trondheim in Norwegen.
Ja, und dass ich so ein Glückspilz gewesen bin, dass ich auch irgendwie dazu beitragen kann, es ein ganz bisschen besser machen.
So sehen Sie das? Sie sind ein Glückspilz?
Absolut. Für mich ist es ein richtiges Privileg, dass ich eine Ausbildung habe, dass ich die Möglichkeit habe, zu reisen und zu helfen.
Katrin Brubak erzählt in ihrem Buch Inside Moria davon, was die Menschen, was die Kinder im Flüchtlingslager Moria und Karapete erleben und erlebten über die letzten 8 Jahre. Sie sind Kinderpsychologin, keine Politikerin. Sehen Sie Ihren Bericht trotzdem auch als, ich sag mal, politisches Dokument und als Anklage?
Es ist erstmals eine Aufzeichnung und eine Beschreibung von den Konsequenzen der heutigen Politik. Menschen, die nach Europa auf der Flucht kommen, werden heute in Lager gestopft, eingeschlossen, weggeschoben und Helfer können kaum noch rein und Journalisten erst gar nicht. Und deswegen hören wir ja auch nichts mehr oder kaum noch was von diesen Lagern. Mein Projekt, unser Projekt mit diesem Buch war eben ganz deutlich zu zeigen, was das für Konsequenzen hat, besonders für die Kinder und besonders rein psychologisch. Denn wie wir Menschen auf der Flucht behandeln, das ist ja eine Wahl. Ob wir die Menschenrechte respektieren oder nicht, das ist auch eine Wahl. Und zurzeit tun wir es nicht. Und dann wollten wir eben zeigen, was das für Konsequenzen hat. Und hoffentlich führt das natürlich dazu, dass wir das auch anders machen.
Aus der Haltung heraus, die Würde des Menschen ist unantastbar, höre ich raus.
Absolut.
Nun hat man gerade in Brüssel mit einem Asylkompromiss neue Regelungen geschaffen, um die Migration zu begrenzen und dafür zu sorgen, dass künftig schon an den Außengrenzen geprüft und abgeschoben wird. Über diese Reform wurde jahrelang heftig gestritten. Einigen EU-Staaten ging sie zu weit, anderen geht sie nicht weit genug. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?
Das alles sieht auf dem Papier ganz okay aus. Moria sah und sieht auch auf dem Papier okay aus. Es sieht so aus, als wenn die Leute genug zu essen kriegen. Es sieht so aus, als wenn sie ihre Menschenrechte kriegen. Es sieht so aus, als wenn eine okay Gesundheitspflege da sein soll. Aber wir wissen ja, dass das nicht die Realität ist. Moria hat uns das ja ganz, ganz deutlich gezeigt. Und es gibt ja viele andere Lager auch. Nur Moria ist eben das Symbol des Ganzen geworden. Und wenn man dann diese Lager noch mehr zumachen in Ländern, wo wir keinen Zugang haben, wo wir keine Kontrollmechanismen haben, um zu überprüfen, wie es eigentlich behandhabt wird. Wie sollen wir denn dann sichern, dass es nicht, dass das Ganze nur mehrere neue Morias wird?
Schlimmes geschieht natürlich auch, wenn alle überfordert sind. Und die griechischen Behörden, die sie ansprangern, die waren auch überfordert. Und klar, das sagen sie auch selbst, es können nicht alle nach Europa kommen. So gelesen war Moria. Und sind solche Flüchtlingslager ein Teil von Abschreckungspolitik in Ihren Augen?
Das ist ja auch ganz deutlich gesagt worden, dass eben jetzt die politische Richtung geht in Richtung Abschreckung und Abschieben. Und es ist klar, die griechischen Behörden waren total überfordert. Und gerade der Solidaritätsmechanismus in dem neuen Abkommen ist das, was gut dabei ist. Das heißt, andere Länder sollen auch diese Flüchtlinge aufnehmen und die Asylverfahren behandeln. Und wenn das klappt, dass die Länder wirklich solidarisch sind und Griechenland und besonders Italien vielleicht entlasten, das ist eine gute Idee. Und das ist auch gut, dass man so weit gekommen ist, dass mit den geschlossenen Lagern in Drittländern, wo keiner Zugang hat, wo wir nicht kontrollieren können, was passiert und wo wir bis jetzt sehr, sehr schlechte Erfahrungen gehabt haben. Das macht mir große Sorge.
Und die, die nun mal da sind, um die muss man sich kümmern. So habe ich ihr Plädoyer gelesen. Nun ist Flüchtlingspolitik ja ein Zusammenspiel aus internationalen Beziehungen, Entwicklungspolitik, Klimapolitik, inzwischen auch wirtschaftlichem Denken. Alles gehört zusammen wie in einem Mobile. Wenn man an einem Element dreht, beeinflusst das auch alle anderen Schrauben. Nun waren Sie mittendrin, haben Ihre Perspektive, haben beeindruckende Erfahrungen, die natürlich Ihren Blickwinkel geprägt haben und von denen Sie uns auch erzählen konnten. Wenn Sie was zu sagen hätten, gibt es einen Punkt, wo man beginnen sollte, an der Schraube zu drehen, oder führte das zu weit?
Wo man beginnen sollte, sind das, dass man wirklich sagt, die Würde des Menschen ist untastbar und Menschenrechte sollen für alle gelten. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir haben, um jetzt wirklich zu zeigen, dass wir Menschen human behandeln, egal wie viele oder wie wenige kommen, aber die Menschen, die hier sind, die nach Europa geflüchtet sind, dass wir die human und menschenrechtlich gut behandeln. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja Europa eigentlich gesagt, nie wieder. Wir wollen nicht, dass Menschen so schlecht behandelt werden, wie wir es gesehen haben. Und deswegen kamen ja auch die Menschenrechte zustande. Und darauf haben wir eigentlich unsere ganzen moderne europäische Identität gebaut, dass wir eben ein Kontinent der Menschenrechte sind und dass die Würde der Menschen unantastbar sind. Und das macht mir Sorge, dass die Debatte sich darum dreht, wie können wir das umgehen, eher als zu sagen, das muss der Anfangspunkt sein und alle Lösungen müssen eben daraus springen oder kommen.
Die geflüchteten Menschen aus den südlichen Ländern, aus Syrien, aus Afghanistan, sind natürlich ein bisschen auch aus dem Blick geraten durch den Ukraine-Krieg. In Norwegen, in Ihrem Heimatland, sind vor allem Flüchtlinge aus der Ukraine, wenn ich es richtig weiß, ist ja auch kein EU-Land, Norwegen. Ist man da so ein bisschen weit ab vom Schuss und beachtet Ihre Arbeit eher staunend?
Ja, das kann man wohl sagen. Wir sind wirklich so weit im Norden, dass wenige Geflüchtete außer die Ukrainer hierher kommen. Also die Debatte ist hier eben ganz anders. Wir haben ja auch lange, lange drum gekämpft, dass auch Norwegen teilnimmt, zum Beispiel Kinder aus Moria zu evakuieren, weil eben auch die griechischen Behörden ganz deutlich gesagt haben, wir können es nicht behandeln, wir können nicht lebenswürdige Bedingungen anbieten. Da hat sich lange die norwegische Regierung geweigert. Zum Schluss haben sie dann 50 aufgenommen, was ja keine große Anzahl war, wenn man weiß, dass 7.500 Kinder zu dem Zeitpunkt in Moria gelebt haben. Aber wir sind eben so gesehen ein bisschen weit weg vom Schuss eben. Und deswegen können wir uns auch die Freiheit nehmen, wenn wir es wollen, uns nicht so viel zu engagieren.
Katrin Brubak, Kinderpsychologin, ist heute bei uns zu Gast, uns aus Trondheim zugeschaltet. Wann geht's wieder nach Lesbos?
Ja, ich hatte eigentlich geplant, jetzt schon im Juni zu fahren, aber aus familiären Gründen muss ich es auf August verschieben. Und obwohl die Bedingungen ja nicht immer so erfreulich sind, freue ich mich, wieder hinzufahren, Menschen wieder zu treffen, die ich dort kennengelernt habe, die ich sehr gern habe und auch sehen, ob ich helfen kann.
Ich habe mich nach Ihrem Buch Inside Moria gefragt, ob man Sie da im Moment wieder reinlässt.
Ich hoffe schon, dass ich nach Lesbos komme, aber ob ich ins Lager reinkomme, das weiß ich noch nicht. Aber ich muss es einfach versuchen.
Ich muss es einfach versuchen, das ist Ihr Lebenskredo, ne? Eigentlich kann man das so sagen. Gibt es da so unterschwellige Verbindungen inzwischen? Also ins Lager reinkommen, es ist sehr viel abgesperrt im Moment. Dass, ich meine, die müssen Sie uns jetzt nicht erzählen, aber gibt es einfach so Verbindungen, Kanäle, die man nutzt und von denen die Öffentlichkeit, die Politik, die Journalisten nichts wissen? Gibt es die?
Ja und nein. Also die Kontrollen werden immer strenger, es wird immer schwieriger und schwieriger und deswegen hören wir auch so wenig von den Bedingungen im Lager jetzt, weil kaum jemand reinkommt. Wenn ich aber nicht reinkommen sollte, gibt es auch Möglichkeiten, außerhalb zu helfen. Die Flüchtlinge können im Allgemeinen tagsüber rausgehen und da gibt es auch ein paar Organisationen, die eben mit den Kindern spielen, die psychosoziale Unterstützung geben, die Klamotten verteilen, die Musikarrangements machen, damit man im Leben eben doch ein bisschen Aktivitäten hat, die sich ein Leben ähnelt.
Und egal, wo jeder von uns sich politisch verortet, eines ist und wird mir und Ihnen vielleicht auch nach den Schilderungen von Katrin Brubak im Kopf bleiben, wie gut es uns hier geht. Frau Brubak, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen einen schönen norwegischen Sommer, trotz alledem.
Vielen herzlichen Dank, auch Ihnen einen schönen Sommer.